Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Palmsonntag steht in Johannes 17 in den Versen 1 bis 8. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, der Einzug Jesu in Jerusalem eröffnet die Karwoche. Sein triumphaler Empfang durch die Hosianna rufende Menge ist sozusagen der Point of No Return in der Jesusgeschichte. Jetzt gibt es endgültig kein Zurück mehr. Während sein Wirken in der Provinz, in Galiläa, von den Mächtigen mehr oder weniger toleriert wurde, läuft in der Hauptstadt Jerusalem jetzt alles auf eine Entscheidung zu. Die Zeit, in der Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen ist, die ist nun endgültig zu Ende gegangen. Nichts wird mehr sein wie vorher. Jetzt kommt es zum großen Showdown seines Lebens. Der Predigttext aus Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, das Jesus vor den Jüngern betet, dass sie mithören können, das bereitet gerade für die Jünger diesen letzten Weg Jesu zu. Es beginnt mit den Worten: Vater, jetzt ist die Stunde gekommen. Und mit Stunde meint Jesus natürlich etwas ganz anderes als nur den Ablauf einer Zeitspanne von 60 Minuten. Es geht um den Zeitpunkt, auf den das ganze Johannesevangelium, auf den das ganze Leben Jesu zuläuft. Immer wieder hören wir Jesus im vierten Evangelium sagen: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch jetzt ist es anders. Die Stunde ist da. sie meint, seinen Tod am Kreuz und die Rückkehr Jesu in die Herrlichkeit Gottes im Himmel. Ohne das Kreuz, ohne Leiden, ohne Niederlage und Tod gibt es für Jesus keinen Weg zu Gottes Herrlichkeit. Und das, was für Jesus gilt, das gilt auch für uns, seine Jünger, für die, die ihm nachfolgen. Ein Glaube, der das Kreuz überspringen will, ist kein christlicher Glaube. Die Erwartung, wenn ich mich zu Gott halte, dann geht alles glatt in meinem Leben, die kann sich nicht auf Jesus berufen. Denn Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um seinen Nachfolgern oder sich selbst ein angenehmes und bequemes Leben zu bereiten. So war es zum Beispiel Martin Luther, der ganz klar und deutlich gesagt hat, das Kreuz allein ist unsere Theologie. Für ihn stand fest, dass man als Christ, Zitat, alles Unglück und Verfolgung, allerlei Anfechtung und Böses erleiden muss. Denn kein anderes Volk auf Erden muss solch bitteren Hass leiden. Zitat Ende. Das Geheimnis des Glaubens aber besteht gerade darin, dass Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit in der Niedrigkeit des Kreuzes abgebildet werden. Ich gebe zu, das geht über unseren Verstand. Denn für unseren Verstand sind das alles Gegensätze, Macht und Schwachheit, Größe und Niedrigkeit. Wo Ohnmacht ist, da kann nach menschlichem Verstehen nicht gleichzeitig Macht sein. Beides schließt sich aus. Das Kreuz aber ist der einzige Ort auf der Welt, an dem dieses beides zusammenkommt. Niedrigkeit und Herrlichkeit, Macht und Ohnmacht. Dabei sehen der Unglaube nur das eine, die Niedrigkeit Jesu, sein Scheitern, seine Schwachheit, sein Sterben. Und es ist der Glaube allein, der mehr am Kreuz sieht, die vermorgende Macht Gottes, die sich hier offenbart. Unvergesslich wird mir der Gottesdienst hier in der Kirche bleiben, in dem Heiner Schulz das Lied vom altrauen Kreuz sang. Heiner Schulz ist heute nicht da und ich kann nicht singen, aber ich kann lesen und ich möchte die erste Strophe einfach vorlesen. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gotteslamm sah. Der Glaube sieht im Kreuz mehr und anderes als der Unglaube. Der Glaube sieht in dem am Kreuz dahingeschlachteten Jesus das Angesicht eines wahrhaft menschlichen Gottes. Hier am Kreuz ist kein grausamer Gott am Werk, der das Opfer seines Sohnes verlangt, damit er irgendwie mit dieser Menschheit klarkommen kann. Sondern grausam handeln in der Kreuzigung Jesu wir Menschen. Wir töten den, der die Liebe hineingebracht hat in die Welt. Gott ist nicht der grausame Täter, sondern selbst leidendes Opfer. Darum kann Paulus sagen, Gott war in Christus. Gott war auch am Kreuz. Für den Glauben strahlt hier eine Liebe auf, die alles Vorstellbare übersteigt. Eine übermenschliche, ja göttliche Liebe. Diese Liebe hat Jesus auf die Welt gebracht. Durch diese Liebe hat Jesus Gott verherrlicht. Denn genau das war seine Mission. Darum war er zu uns gekommen, um Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Aus Liebe hat Jesus die Schwarz-Weiß-Schemata seiner Zeit durchbrochen. Aus Liebe hat er die Mauern eingerissen, die Menschen untereinander aufgebaut haben, die sie auch zwischen sich und Gott gebaut haben. Aus Liebe hat er die Grenzen überschritten, die Gott nicht gesetzt hat. Er ist zugegangen auf die, die am Rand standen, hat die Ausgegrenzten und Verachteten in die Mitte gestellt, hat Partei ergriffen für die, die keine Lobby und keinen Fürsprecher hatten. Jesus war Gottes Liebe unter lauter verblendeten Menschen. Und jetzt ist die Stunde gekommen. Und das ist nicht die Stunde seiner Niederlage, sondern es ist die Stunde seiner Vollendung. Denn in Kreuz und Auferstehung geschieht nichts anderes, als dass sich gerade diese Liebe, die das ganze Leben Jesu durchzogen hat, vollendet. Bis zum allerletzten Atemzug wird Jesus nichts anderes tun, als diese Liebe durchzuhalten. Es ist völlig unbegreiflich und für uns Menschen im Grunde gar nicht nachvollziehbar. Aber Jesus liebt selbst die, die ihn ans Kreuz schlagen. Aber genau damit verherrlicht er Gott, macht er Gott groß mitten in dieser Welt, in der Hass und Gewalt regieren. Durch sein Sterben und Auferstehen offenbart sich Gottes Liebe zu uns. Und damit werden alle Zerrbilder von Gott widerlegt. Gott als der strafende und rächende Gott. Gott, der die Guten belohnt und die Bösen straft. Gott, vor dem wir uns fürchten müssen. Gott, dessen Zorn wir durch gute Taten beschwichtigen müssen. Vielleicht ist es ja manchmal so, dass wir Menschen die verborgene Seite Gottes wahrnehmen. Dann erscheint uns Gott als strafend und zornig und rächend. Aber an keiner Stelle der Bibel heißt es, Gott ist Zorn oder Gott ist Strafe oder Gott ist Rache. Aber in 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es, Gott ist Liebe. Wer das begriffen hat, der hat Gott begriffen. Denn in Jesus sehen wir mitten hinein in das Herz Gottes, und das ist eben lauter unverdiente Liebe zu uns Menschen. Diese unverdiente Liebe fordert nicht zuallererst, sondern bevor sie fordert, schenkt sie. Und ihr Geschenk ist die Gabe des ewigen Lebens, so Jesus in unserem Text. Das ewige Leben aber ist mehr als nur die Frage, ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Das ewige Leben geht im Hier und Jetzt einem Menschen auf, der in Jesus, der in dem Gekreuzigten das Angesicht Gottes erkennt, seine Zuwendung, seine Liebe. Im Hier und Jetzt beginnt das ewige Leben und es hat in Ewigkeit kein Ende. Der amerikanische Theologe Louis Smith erzählt in einem Buch davon, wie er eines Tages zu seinem krebskranken Freund ins Krankenhaus gerufen wird, der mehrere Flugstunden entfernt wohnt. Er fliegt hin. 6 Tage verbringt er am Krankenbett des Freundes. Angesichts des Todes sind die Gespräche der Freunde so tiefgehend wie niemals zuvor. Nach 6 Tagen aber ist die Zeit gekommen, dass Smith sich wieder verabschieden muss. Er beugt sich über den kranken Freund und gibt ihm zum Abschied einen Kuss auf die Stirn in dem Wissen, wir beide werden uns in diesem Leben nicht wiedersehen. Dann geht Smith zur Tür. Und bevor er das Zimmer nun endgültig verlässt, dreht er sich ein letztes Mal nach seinem Freund um. Der hebt winkend die Hand und sagt zum Abschied auf Englisch die Worte, It's all right. Es ist alles in Ordnung. Diese Worte hat Smith nie vergessen können. Da ist einer, in dessen Leben äußerlich gesehen nichts, aber auch gar nichts gut, all right ist. Der aber im Glauben und im Vertrauen auf Gott dennoch sagen kann, so wie es ist, ist es in Ordnung. Der getragen ist von einer Wirklichkeit, die nicht zu sehen ist, die aber trotzdem real ist. Das ist die Gabe des ewigen Lebens, die jetzt schon beginnt, die wir jetzt im Glauben ergreifen können und die in Ewigkeit nicht enden wird. Diese Gabe macht Menschen unabhängig von den äußeren Lebensumständen, lässt Menschen selbst in der Dunkelheit und schwierigen Lebenssituationen über sich selbst hinaus wachsen und gibt ihnen Kraft und Hoffnung. Das ist die verborgene Macht des Kreuzes. Der Unglaube sieht nur Niederlage, der Glaube glaubt Gottes Sieg, auch für uns, wenn wir ihm folgen. Und die Kraft des Kreuzes, die lässt Jesus jetzt schon in seinem Gebet sagen: Vater, die Stunde ist gekommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.